Ja, einen schönen guten Morgen an euch. Ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus Dünn. Und besonders soll ich auch noch die Älteren grüßen vom Peter Gerhards. Peter und Dore Gerhards, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Peter liegt schon seit ein paar Wochen im Krankenhaus, dem geht's nicht so gut. Und ich habe ihn besucht und er lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Und ja, ich bin so dankbar für die Heidi. Denn ich freue mich immer darüber, ganz ehrlich, wenn ich das sagen darf, dass wenn jemand moderiert und ich schon mal irgendwo eingeladen werde, dann ist immer die Frage, was hast du denn für ein Thema? Und die Heidi hat heute Morgen über Fundamente gesprochen und sie wusste nichts von meinem Thema. Aber ich denke, wenn ihr die Predigt gleich hört, wird ihr sehen, wie schön und wie wunderbar der Geist Gottes immer wieder führt. Und das ist mir so wichtig, auch gerade im Gottesdienst, wie der Geist Gottes alles so zusammenfügt und wie wir dadurch gesegnet werden. Vielen Dank für diesen Gedanken des Fundamentes, denn ich bin da ganz deiner Meinung. Wir brauchen ein starkes und festes Fundament und es gibt kein besseres wie Jesus Christus. Und manchmal fängt aber dieses Fundament in unserem Leben an zu bröckeln, durch Krankheiten, durch Menschen, Familie, je nachdem, bei jedem anders. Und mein Thema für euch heute Morgen ist, aufgeben ist keine Option. Vielleicht seht ihr auch schon den Zusammenhang. Und anders formuliert, unsere Tochter hat uns mal so ein kleines Magnet geschenkt. Die kann man so an die Kühlschränke kleben oder tackern oder wie auch immer. Auf dem stand drauf, aufgeben kannst du bei der Post. Da hinten sitzt noch ein Postbote, aber ein ehemaliger. Ja, und zu diesem Thema habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht am Anfang. Zwei Frösche fielen auf einem Bauernhof in einen Rahmtopf. Sofort realisierten die beiden, dass sie ertrinken würden. Schwimmen oder sich einfach treiben lassen war in dieser zähen Masse unmöglich. Am Anfang strampelten die Frösche wie wild im Rahmen herum, um an den Rand zu gelangen. Aber vergebens. Sie kamen nicht vom Fleck. Sie spürten, wie es immer schwieriger wurde, an der Oberfläche zu bleiben und Atem zu schöpfen. Einer von ihnen sprach es aus. Ich kann nicht mehr. Hier kommen wir nicht raus. In dieser Brühe kann man nicht schwimmen. Und wenn ich sowieso sterben muss, wüsste ich nicht, warum ich noch länger mich abstrampeln sollte. Welchen Sinn kann es schon haben, aus Erschöpfung im Kampf für eine aussichtslose Sache zu sterben? Sagte der eine Frosch, ließ dabei das Paddeln sein und ging schneller unter, als man gucken konnte, buchstäblich verschluckt von der dickflüssigen weißen Masse. Der andere Frosch, von hartnäckiger Natur, vielleicht auch nur ein Dickkopf, wie ich es schon mal bin, Entschuldigung, sagte sich, keine Chance. Aussichtslos, aus diesem Topf führt kein Weg heraus. Trotzdem werde ich mich dem Tod nicht einfach so ergeben, sondern kämpfen bis zum letzten Atemzug. Bevor mein letztes Stündlein nicht geschlagen hat, werde ich keine Sekunde verschenken. Er strampelte weiter und paddelte Stunde um Stunde auf derselben Stelle, ohne vorwärts zu kommen. Und von all dem Strampeln und Paddeln und Treten verwandelte sich der Rahm ganz plötzlich in Butter. Überrascht machte der Frosch einen Sprung und gelangte an den Rand des Topfes, und von dort aus konnte er fröhlich quakend nach Hause ziehen. Das war die Geschichte, aber passend zu dieser Geschichte habe ich natürlich auch heute einen Text aus Gottes Wort mitgebracht, der ich denke, der dazu ganz gut passt. Und zwar finden wir diesen Text in Matthäus 15, die Verse 28, die ich uns gerne lesen möchte. Aber wer eine Bibel dabei hat, kann natürlich gerne mit aufschlagen. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot den Kindern zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward geheilt von jener Stunde an. Wie ich finde, ein sehr interessanter Text. Und diese Frau, die wir in dieser Geschichte begegnen, gleicht nicht dem ersten Frosch, der nach anfänglichen Anstrengungen aufgibt, sondern eher dem zweiten, der nicht aufhört zu kämpfen. Und ich denke, wir sollten uns das Geschehen aus diesem Text mal etwas näher betrachten. Jesus verließ hier das jüdische Gebiet und ging nach Syrien, in die Gegend von Tyros und Sidon. Er wollte sich dort etwas zurückziehen. Das können wir entnehmen aus einer Stelle aus dem Markus-Evangelium. Da habe ich mal nachgeschlagen, Markus 7, Vers 24, da lesen wir Folgendes. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Es scheint so, dass Jesus sogar über die Grenzen Israels hinaus bekannt war. Und als er hier unterwegs ist, wird er von einer kananäischen Frau belästigt, kann man sagen. Sie lief schreiend hinter Jesus her. Und ich stelle mir diese Situation ziemlich unangenehm vor und hoffe, dass uns das allen in unserem Leben dieser Moment erspart bleiben wird, dass sowas passiert. Und sie sagt, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Obwohl Jesus sie natürlich hörte, reagiert er überhaupt nicht. Und das, ihr Lieben, hat mich immer schon sehr verwundert, bei diesem Text, wie Jesus hier reagiert. Aber dazu sollte man vielleicht Folgendes wissen. Die Juden, die zur Zeit Jesu lebten, teilten die Welt in zwei Arten von Menschen. Erstens sie selbst und zweitens alle anderen. Und wenn man das so macht, denke ich, ist man ganz schnell fertig damit. Für Juden waren die Heiden einfach moralisch unrein und geistlich verloren. Sie selbst waren das Volk Gottes und alle anderen, die nicht dazugehörten, befanden sich außerhalb dieser Familie. Petrus, der zeigt uns das auch nochmal sehr deutlich in der Stelle in Gottes Wort, als Gott ihn zu einem römischen Hauptmann, also zum Cornelius, schickt. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 10, Vers 28. Und da heißt es, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling, also einem Nicht-Israeliten, anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Das war die Einstellung. Und die Wurzel dieser sozialen Abgrenzung, die reicht sehr weit in die Geschichte Israels zurück. Als ein Überrest der Juden damals aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat zurückkehrte, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und das war ungefähr 500 vor Christus. Und Esra wies das Volk Gottes damals an, sich von allen heidnischen Einflüssen zu trennen. Besonders auch nochmal betont er das, ich weiß nicht warum, von ausländischen Ehefrauen. Können wir nachlesen in Esra 10. Vielleicht hilft euch das ein wenig die Reaktion Jesu hier besser zu verstehen. Den Jüngern allerdings wurde das ganze Treiben dieser Frau einfach zu bunt. Sie setzen sich zwar noch für diese Frau ein, aber nicht, so wie ich denke, weil ihnen die Frau leid tat, sondern ich denke vielmehr, weil es ihnen lästig war und sie loswerden wollten. Das sehen wir auch ganz gut in diesem Vers von unserem Text in Vers 23. Da heißt es, Jesus, erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Jesus aber erklärt dann den Jüngern sofort, warum er nichts unternimmt. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt, sagt er. Unser Herr Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt anscheinend noch keinen Auftrag für diese Frau, die eben eine Heidin war und nicht zum Volk Israel gehörte. Dann aber nähert sich genau diese Frau Jesus und warf sich ihm zu Füßen und flehte, Herr, hilf mir. Aber Jesus blieb immer noch hart. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. So antwortet er in Vers 26. Der Sohn Gottes scheint uns hier, so denke ich, ein wenig unbarmherzig oder etwas unbarmherzig. Keine Chance für diese Frau. Jesus blieb hier einfach seinem Auftrag treu. Seinen Jüngern gab er in der Zeit, mit denen er unterwegs war, eine ähnliche Anweisung. Als er sie kürzlich ausgesandt hatte, sagte er ihnen in Matthäus 10, Vers 5 und 6, setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Das hat Jesus seinen Jüngern gegeben. Und ich denke, das war eine ganz klare Ansage für die Jünger. Vielleicht war es auch so, dass Jesus vielleicht wusste, wenn er in diesem Gebiet anfing zu wirken und Wunder zu vollbringen, dann würde er seinem Auftrag nicht mehr gerecht werden können. Es würde auch eine große Verwirrung entstehen. Denn wie sollte Israel noch damit klarkommen, dass Jesus der Messias ist, auf den sie schon seit ewigen Zeiten warten, wenn er zum Beispiel in Syrien aktiv geworden wäre? Jesus war doch in erster Linie zu den Juden gesandt. Und genau das erklärt er dieser Frau mit dem Bild von dem Brot, das für die Kinder ist und nicht für die Hunde bestimmt ist. Sehr deutlich, finde ich. Und für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es wesentliche bessere Beispiele als das Beispiel mit den Hunden. Wer von uns lässt sich schon gerne mit Hunden vergleichen? Ich auf jeden Fall nicht und ich glaube, ihr auch nicht. Ich denke, es geht euch ähnlich wie mir. Irgendwie befremdet uns alle dieses Verhalten von Jesus so ein bisschen. Wie konnte er nur so schroff sein? Warum erbarmt er sich nicht über diese arme Frau? Und ganz ehrlich, wir alle haben doch lieber einen Herrn Jesus, der immer verfügbar ist, der sofort auf jede Bitte reagiert, einer, der unsere Wünsche erfüllt und der Gnade vor Recht ergehen lässt und sofort handelt. Das wünschen wir uns. Aber wisst ihr, ich glaube, es tut uns gut, heute Morgen diese Seite von Jesus nicht auszublenden, denn obwohl Gott uns Menschen von Herzen liebt und das, ihr Lieben, steht außer Frage, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, hat Jesus genau das und auch deswegen Jesus genau in diese Welt kam, weil er eben alle lieb hat, heißt das noch lange nicht, dass Gott immer und zu jeder Zeit bereitstehen muss für das, was ich oder was wir uns wünschen. Gottes Plan und seine Wege sind nicht immer identisch mit meinen oder mit unseren. In einer Diskussion erklärte einmal ein junger Mann, ich habe an Gott überhaupt kein Interesse. Ich habe so gedacht, das ist eine typische Äußerung von Menschen, die die wahren Verhältnisse nicht erkennen. Denn sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Gott an ihnen Interesse hätte, wenn sie sich um ihn kümmern würden. Diesen Menschen sollte man antworten, es ist überhaupt nicht wichtig, ob du Interesse an Gott hast, sondern viel wichtiger, ob Gott Interesse an dir hat. Dieser Frau auf jeden Fall zeigt Jesus hier unmissverständlich, dass er kein besonderes Interesse an ihr hat. Sie gehört eben nicht zum auserwählten Volk Gottes und es war in diesem Moment nicht sein Auftrag, ihr jetzt zu helfen. Und Jesus zeigt dir am Bild, der Kinder und Hunde klar und deutlich, welchen Unterschied zwischen ihr und den Juden besteht. Und ich sag's noch einmal, wie Jesus hier reagiert, mag uns etwas irritieren. Gebe ich zu, aber es ist vielleicht für uns heute Morgen auch heilsam. Gott ist Gott. Der Schöpfer steht über dem Geschöpf und wir werden nie über ihn verfügen können. Und, liebe Geschwister, wisst ihr, Gott kann auch manchmal schweigen. Er kann auch Nein sagen. Gott kann uns schreien lassen und schweigen. Auch wenn uns das nicht gefällt, das steht außer Frage. Gott ist Gott. Und dass er sich uns zuwendet, ist und bleibt ein Wunder seiner Gnade und ist von uns nicht einforderbar. Gott ist souverän und kein Wunschautomat. Aber genau diese Begebenheit heute Morgen zeigt uns, wie groß das Wunder ist, dass sich Gott nicht nur seinem auserwählten Volk, sondern auch uns, mir, euch, den Heiden zuwendet. Gott sei Dank, möchte ich sagen, gilt seine Gnade heute und jetzt allen Menschen. Auf jeden Fall, und ich denke, da sind wir uns einig, war das eine gewaltige Abfuhr für diese arme Frau. Was Jesus ihr sagte, war eindeutig und gab auch keinen Anlass zur Hoffnung. Ich wäre vermutlich, ganz ehrlich, liebe Geschwister, enttäuscht und beleidigt weggegangen. Hätte aufgegeben wie der eine Frosch am Anfang. Doch diese Frau ließ sich eben nicht abweisen. Geistesgegenwärtig antwortete sie Jesus: Das stimmt, Herr, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Dranbleiben zahlt sich eben manchmal doch aus, liebe Geschwister. Und dass diese Frau nicht aufgibt, erinnert mich noch an einen ganz anderen Kampf, den wir in Gottes Wort finden, und zwar der Kampf zwischen Jakob und Gott. Vielleicht kennt ihr ihn. Gott spricht zu Jakob: Lass mich los, es wird schon Tag. Jakob ließ aber nicht los. Er klammerte sich fest und unerschrocken antwortete er Gott: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Das können wir nachlesen in 1. Mose 32, Vers 27. Jakob wollte von Gott gesegnet werden. Er war nicht bereit, einfach nachzugeben. Und das, ihr Lieben, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Vielleicht sind wir, vielleicht bist du und ich, manchmal zu anständig, zu taktvoll, um wirklich an etwas festzuhalten oder mit Gott zu ringen, wirklich mit Gott zu ringen. Vielleicht, ihr Lieben, liegt das auch an unserer Erziehung, die wir genossen haben, oder an unserer Mentalität, dass wir manchmal zu schnell loslassen oder aufgeben. Und umso wichtiger ist es, dass wir von Jakob und von dieser Frau heute Morgen lernen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Gott liebt offensichtlich solche Kämpfer. Interessant bei der Geschichte vom Jakob ist auch noch der Namenswechsel nach dieser Auseinandersetzung zwischen ihm und Gott. Der Name Jakob bedeutet Betrüger. Vielleicht auch wegen seiner List gegenüber seinem Bruder Esau. Und der Name Israel bedeutet, du hast mit Gott gekämpft. Diesen neuen Namen bekam Jakob nach dieser Begebenheit. Fand ich sehr interessant. Selbst wenn Gott im ersten Moment nicht auf uns einzugehen scheint, so lässt er es sich offenbar gefallen, wenn wir beharrlich dranbleiben. Auch wenn ich nicht weiß, in welcher Not und in welchem Kampf du heute Morgen persönlich stehst. Vielleicht sollten wir wieder neu lernen, wie dieser zweite Frosch, mit Ausdauer weiterzukämpfen und zu strampeln. Vielleicht ist es das, was du, was ich heute Morgen, was wir brauchen. Nun lass uns nochmal zurückschauen, wie diese Frau hier in unserem Text kämpft und strampelt. Es sind drei Punkte, die ich uns zeigen möchte, die für uns heute Morgen wichtig sind und die wir uns anschauen wollen, und ich hoffe, ihr nehmt sie mit. Der erste Punkt dieser Frau ist, sie erkennt Jesus. Die Frau wusste genau, an wen sie sich wandte. Jesus war für sie nicht nur einfach ein Wunderheiler. Sie hatte eine Ahnung von der Sendung und des Auftrages von Jesus. Sie sagt, Herr, du Sohn Davids, diese Anrede alleine schon. Sie wusste auch, dass Jesus der erwartete Messias der Juden war. Wie konnte er sonst alle diese Wunder tun? Deswegen ist sie ja zu ihm gekommen. Sie muss auch gewusst haben, dass die Sendung Jesu eines Tages sich nicht nur auf das Volk Israel beschränkt, sondern auf uns alle sich ausweiten wird. Der zweite Punkt dieser Frau: Sie akzeptiert ihre eigene Stellung. Als Jesus sie den Hunden zuordnet, also zu denen, die eigentlich kein Anrecht auf das Brot haben, gibt sie ihm voll und ganz recht. Sie hätte sich durchaus aufregen und beschweren können. Ich stelle mir das so vor, wenn wir schon mal so richtig Dampf ablassen, wenn wir uns so behandelt fühlen. So hätte sie ja reagieren können. Sie hätte Jesus vorwerfen können, dass sie das schon lange ungerecht findet, dass Israel das privilegierte Volk Gottes sei. Und sie selbst könnte ihr auch letztlich nichts dafür, dass sie eben in ein Heidenvolk geboren wurde. Kleine Zwischenfrage an uns. Wie hätten wir wohl in dieser Situation reagiert? Aber die Frau akzeptiert das Urteil von Jesus. Sie rebelliert nicht, als sie erst mal von Jesus abgewiesen wird. Sie sagt, ja, Herr. Sie sagt, ja, Herr. Sie wusste, in welcher Position sie vor Jesus und vor Gott stand. Ich musste so für mich denken, ihr Lieben, wie heilsam wären das für viele heutige Menschen, wenn sie bereit wären, das Urteil Gottes über ihrem Leben anzunehmen, statt sich dagegen zu wehren oder davor wegzulaufen. Keiner von uns ist gerecht und gut und kann vor Gott bestehen. Wir alle brauchen Vergebung und seine Gnade. Es gibt keine Ausnahme. Alles Rebellieren und Auflehnen unsererseits dagegen hilft nicht wirklich weiter. Besser, wir geben Gott, dem Vater, recht. Der dritte Punkt dieser Frau ist, sie appelliert, sie fleht an die Gnade. Seinen wahren Zustand zu akzeptieren, heißt aber noch lange nicht oder gleichzeitig, dass man resignieren muss oder aufgeben muss. Wir müssen nicht verzweifeln. Es gibt eine wunderbare Hoffnung und Rettung für jeden von uns. Kommen wir wieder zum Fundament vom Anfang. Die Frau wusste, sie kann kein Recht einfordern, aber sie kann um Gnade flehen. Herr, hab Erbarmen mit mir. Sie bat hier um etwas, was ihr eigentlich nicht zustand, worauf sie kein Anrecht hatte. Sie nahm stattdessen das Bild von Jesus auf und sagte ihm ganz unerschrocken und mutig, immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Vers 27. Mit anderen Worten, Jesus, ich will niemanden etwas wegnehmen oder verdrängen. Nein, das will ich gar nicht. Deine Kinder sollen das Brot bekommen, das ihnen zusteht. Ich möchte einfach nur etwas von der Gnade, von diesem Brot des Lebens abbekommen. Das Brot, das du deinen Kindern gibst oder anbietest, ist so groß und großzügig und viel, dass für uns immer noch genug übrig bleibt. Ich musste so an die Geschichte von den 4000 Männern, Frauen und Kinder waren da noch dabei, denken. 7 Brote hatte Jesus und die wurden verteilt. Und als sie alle gegessen und satt waren, waren noch 7 Körbe übrig. Und auch in Matthäus 15 zu lesen. Was vom erwählten Volk Gottes abfällt, ist völlig ausreichend für uns, für alle anderen Menschen. Vielleicht hat der Apostel Matthäus genau auch deshalb diesen Text mit den 4000 im Anschluss an unseren Text heute geschrieben, aber ich weiß es nicht. Aber kam mir so in den Sinn und passte auch ganz gut. Auf jeden Fall glaube ich, dass hier unser Herr und Heiland ziemlich beeindruckt war und er gestaunt hat über den Glauben dieser Frau. Einen Glauben, den er in Israel fast nie begegnete. Und Jesus erbarmt sich jetzt endlich über diese Frau. Wir lesen in Vers 28, der letzte Vers unseres Textes. Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Was für eine Aussage, sie war gesund. Was für eine Liebe und ein herzliches Erbarmen sehen wir auch hier von Jesus wieder. Was mich besonders beeindruckt, ist die Tatsache, dass es bei ihrer Bitte nicht um sie selbst geht, sondern um jemand anderen. Es ging ihr um ihre geliebte Tochter. Ich sag mal so, genauso wie bei uns, ne? Ist ja auch so. Wir beten immer nur für die anderen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus noch lange über diese außergewöhnliche Frau nachgedacht hat. Diese kananäische Frau lässt sich einfach nicht irritieren. Für mich ist sie gewissermaßen, ich sag mal, wenn ich es so heute ausdrücken müsste, enttäuschungsresistent. Im Gegensatz zu mir und vielleicht auch zu euch heute Morgen. Ich denke, in unserer heutigen Zeit, wenn wir diese Geschichte so lesen, würde ein solches Erlebnis ein Trauma auslösen, was der sofortigen therapeutischen Aufbereitung bedürftig wäre. Sobald wir keine Anerkennung bekommen, sind wir verletzt und enttäuscht und ziehen uns zurück. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ganz anders, ihr Lieben, begegnet uns diese Frau am heutigen Morgen. Und das ist auch gut so. Denn ich glaube, dass wir manchmal gewisse Dinge einfach aushalten müssen. Aber der Glaube war schon immer der Grund, warum sich Gott über einen Menschen erbarmt. Sonst nichts. Deshalb finden wir ja auch im Stammbaum vom Jesu Frauen, die aus dem Heidentum stammen, wie zum Beispiel Rahab oder die Ruth. Durch den Glauben wurden sie zu Menschen, die unter Gottes Segen standen. Sie wurden von Gott begnadigt. Das Todesurteil wurde abgewandt. Die Frage an uns: Hat Jesus hier in diesem Text seinen Auftrag aufgegeben, an dem er so festgehalten hatte? Wurde er sich selbst untreu? Hätte er hart bleiben müssen? Ich denke, nein. Er hätte nicht hart bleiben müssen. Jesus macht uns hier etwas sehr Wichtiges deutlich, dass das Prinzip der Gnade über dem Prinzip der Erwählung steht. Jeder darf zu ihm kommen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wenn aber ein Mensch an ihn glaubt, ihn als Retter und Messias erkennt, kann Jesus gar nicht anders handeln. Er kann gar nicht anders sein. Und dann ist es auch egal, aus welchem Volk, aus welchem Ort oder von welchem Geschlecht ein Mensch ist. Paulus schreibt dazu etwas sehr Schönes den Römern in Kapitel 2, Vers 10. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für alle anderen Menschen. denn Gott urteilt nicht parteiisch. Natürlich wusste Jesus, dass sein Leben und Sterben weit über Israel hinaus Bedeutung haben wird. Er sandte ja auch seine Jünger nach der Auferstehung auch in die ganze Welt und sagt ihnen, geht zu allen Völkern und macht sie Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, Vers 19. Jeder Mensch, der zu Jesus kommen will, der wird auch bei ihm Annahme und Aufnahme finden. Ob jemand zum erwählten Volk Gottes gehört oder nicht, das spielt keine Rolle. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 2, Vers 3. Verbreiten wir diese frohe Botschaft, denn nur das, ihr Lieben, nur das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Deshalb sind wir noch hier. Wir sind aufgefordert, das Gute in dem anderen zu entdecken und das gegebenenfalls auch mal auszusprechen nach dem Motto, du bist willkommen, schön, dass es dich gibt. Und ich muss sagen, als ich heute Morgen herkam, habe ich mich wirklich willkommen gefühlt bei euch. Also, ihr seid auf einem guten Weg. Perfekt ist keiner. Egal, woher du kommst, ich denke, nur so bezeugen wir die Liebe Gottes zu allen Menschen. Diese Frau, ihr Lieben, hat uns mit ihrer grenzenlosen Liebe zu ihrer Tochter und mit ihrer grenzenlosen Erwartung Gott gegenüber uns die Stärke ihrer persönlichen Hoffnung, die sie hatte, gezeigt. Gebe uns der Herr Jesus, dass unsere Hoffnung in ihn größer ist als unsere Ängstlichkeit, unsere Ohnmacht, nichts erreichen zu können. Lassen wir uns von dieser Frau zeigen, wie wir uns in dieses Ringen mit Gott einlassen können, damit wir fähig werden, in unserem Glauben Prüfungen zu bestehen und sie auch zu überwinden. Vielleicht ist es manchmal ganz gut und heilsam, wenn Fremde plötzlich vor unserer eigenen Haustür oder in unserer Gemeinde auftauchen. Da wird der Glaube auf einmal ganz praktisch. Möglicherweise kann Großartiges daraus entstehen. Bei allen Schwierigkeiten, und die, ihr Lieben, gibt es immer, es steht nicht zur Debatte, es lohnt sich, diese Herausforderungen anzunehmen und beharrlich dran zu bleiben und festhalten an unserem Herrn Jesus Christus, der unser Heiland ist. Amen.